Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Sie hören heute aus unserer 10-teiligen Sendereihe Ramayana die 8. Folge, die wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Dankbarkeit und Liebe zu Füßen legen. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Swami nimmt in seinen Ansprachen oft Bezug auf das heilige Epos Ramayana und weist darauf hin, dass der äußeren Handlung eine wichtigere, tiefere Bedeutung zukommt. In einer Ansprache vom 11. April 2003 sagt Swami:
Das Ramayana lehrt auf wundervolle Weise die äußeren und die inneren Aspekte des Lebens. Der nach außen gerichtete Weg Prakriti ist das Wesen der Schöpfung und der Welt Prakriti. Der innere Weg Nivriti ist die Form Atmans, des göttlichen Selbst. Der innere Weg Nivriti erweitert unsere Sichtweise, der äußere hingegen verursacht das Gegenteil. Deshalb sollten wir all unsere Handlungen auf den inneren Weg gründen.
Hier nun eine kurze Übersicht der vorangegangenen Sendungen. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die vier Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen. Ein zweites Mal zeigte Rama seine Göttlichkeit, indem er den göttlichen Shiva-Bogen spannte und zerbrach und so König Janakas Tochter Sita zur Frau gewann. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. Sita und Lakshmana wurde die Gnade gewährt, Rama in die Verbannung zu begleiten. Die Stadt Ayodhya versank in Kummer und Schmerz. Durch eine List von Ravana, dem 10-köpfigen Dämonenkönig, wurde Sita entführt. In dem jetzt folgenden 8. Teil erfahren Sie, wie Hanuman und seine Affenhorden Rama bei der Suche nach Sita helfen. Dabei gibt Rama Hanuman einen Ring mit, damit er sich vor Sita, wenn er sie finden sollte, als sein Bote ausweisen kann. Diesen Ring hat Swami bei seiner Ansprache am 18. April 2006 in Kodaikanal materialisiert und seinen Zuhörern gezeigt. Dieser Vorgang ist in dem Video Kodaikanal 2006 zu sehen.
Thank you. Mitten in den Bergen jenes Gebietes lebte der Affenkönig Sugriva mit seinen Ministern und Höflingen als Flüchtling. Sugriva erspähte die beiden Brüder, die sich den Bergen näherten, und war über ihre edlen Gesichtszüge und ihre mächtigen Schritte erstaunt. Göttlicher Herkunft schienen ihm die beiden zu sein. Sugriva war stets vor fremden Gesichtern auf der Hut, die sich seiner Behausung näherten, denn er fürchtete, sein älterer Bruder Bali könnte ihm sogar in diesem derzeitigen Heim Leid zufügen, indem er Leute ausschickte, die ihn töten oder sonst wie quälen sollten. Er hielt seine Augen über allen Zugängen zu seiner Wohnstätte auf der Felsspitze offen. Er geriet aufgrund der Gangart und der Majestät der beiden Fremden in Furcht. Er war ängstlich darauf bedacht, möglichst schnell zu erfahren, wer sie waren und in welcher Mission sie kamen. So rief er seinen Heerführer Hanuman zu sich und sagte:
»Mächtiger Held, hast du diese beiden strahlenden Persönlichkeiten gesehen? Zögere nicht länger. Geh, erkundige dich, wer sie sind und warum und woher sie gekommen sind. Melde mir alles, was du in Erfahrung bringen kannst. Sollte die Möglichkeit bestehen, dass es Leute sind, die Bali schickt, gib mir ein Zeichen. Ich werde darauf Acht geben. Beuge dein Haupt tief über deine Brust. Das genügt. Ich werde dann sofort Vorbereitungen treffen, den Aufenthalt auf diesem Berg gegen einen anderen auszutauschen.«
Sugriva gab ihm verschiedene Anweisungen und Ratschläge, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Hanuman eilte den Fremden springend entgegen. Als er sie erreichte, sank er in großer Verehrung vor ihnen nieder. Er sagte:
»Oh, ihr Strahlenden! Ihr verursacht in mir große Verwunderung und Neugier. Eure Gestalten so voller Anmut ziehen mich an und erfüllen mein Inneres mit seltsamem Sehnen. Ihr seht so zart und unschuldig aus. In der Tat, ihr seid nicht bloß Menschen, davon bin ich überzeugt. Ich vermute, ihr seid das göttliche Paar Nara, das auf die Erde herabgekommen ist. Wollt ihr mir nicht sagen, wohin ihr ohne Begleiter, die euch dienen oder führen, durch den Dschungel zieht?«
Hanuman fragte dies in großer Demut und Verehrung. Rama würdigte Hanumans Hingabe und Demut. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, als er erwiderte:
»Wir sind die Söhne des Königs Dasharatha, des Herrschers von Ayodhya. Wir zogen in den Wald. Dies ist mein Bruder Lakshmana. Mein Name ist Rama. Auch meine Frau kam mit mir in den Wald, aber während wir am Panchavati wohnten, wurde sie von einem Dämon entführt, als wir beide nicht in unserer Hütte waren. Jetzt ziehen wir in dieser Gegend umher, um nach ihr zu suchen. Wir möchten gerne wissen, wo sie geblieben ist, und wir wollen sie zurückhaben.«
»Nun, ich habe dir mein Vorleben und meine Geschichte erzählt. Ich würde gern auch von dir etwas erfahren.«
Hanuman erkannte, dass die beiden Brüder seine höchsten Herren waren. So legte er sich nochmals vor ihren Füßen zu Boden, um ihnen ehrerbietig zu huldigen. Dann erhob er sich und stellte sich neben sie, wobei er Tränen reiner Freude und Hingabe vergoss, so dass er überhaupt nicht sprechen konnte. Schließlich fasste er Mut, und während er mit gekreuzten Armen dastand, sagte er mit stockender Stimme:
»Herr, ich bin dumm und unwissend. Das ist der Grund, weshalb ich dich so gefragt habe. Verzeih mir meine Kühnheit und meine Torheit. O König der Könige, du forderst mich auf, dir meine Geschichte und augenblickliche Situation zu schildern, als ob du ein gewöhnlicher Sterblicher seist, der diese Dinge nur wissen kann, wenn sie ihm erzählt werden. Ist es nicht so? Ich konnte nicht wissen, wer du bist, gefesselt, wie ich bin, durch die Täuschung, die du selbst über uns gebracht hast. Du bist mächtig und unbesiegbar. Wie kann der Diener auf der gleichen Stufe wie der Herr und Meister stehen?
Alle Wesen werden beherrscht und getäuscht durch deine List und durch deinen Plan. Ich möchte eine Erklärung abgeben, für die mein Herr Zeuge ist. Ich kenne keine andere Tätigkeit als die Anbetung meines Herrn. Wenn der Diener durch seinen Herrn unterhalten und geschützt wird, warum sollte er sich fürchten? Die Macht des Herrn ist der Schild des Dieners.
Als Hanuman das sagte, nahm er seine wirkliche Gestalt an. Rama war beim Anblick Hanumans von großer Freude erfüllt. Er umarmte ihn mit den Worten: »Du bist mir so lieb wie Lakshmana!« Er zog ihn zu sich heran und liebkoste ihn, indem er ihm liebevoll den Kopf streichelte und zart seine Stirn und sein Gesicht berührte. Er sagte: »Hanuman, ich gieße meine Liebe besonders über diejenigen aus, die mir dienen und die diesen Dienst als das höchste Mittel zur Befreiung ansehen.« Da entgegnete Hanuman:
»Herr, Sugriva, der Herrscher der Vanara-Horden, hat durch verschiedene Umstände die Feindschaft seines älteren Bruders Bali auf sich gezogen und wurde deshalb aus seinem Königreich vertrieben. Er wurde in diesen Wald, in dem er jetzt wohnt, in die Verbannung geschickt. Auch er ist dein Diener. Er verdient deine Liebe und deinen Segen. Schenke ihm Gnade und befreie ihn aus dem Ungemach, in dem er jetzt gefangen ist. Er hat die Fähigkeit und Macht, Tausende von Affen über die ganze Welt zu schicken, um Sita zu suchen und zu finden. Er ist der König der Affen. Er kann in diesem Unternehmen den Sieg erringen.«
Hanuman erläuterte im Einzelnen die vielfältigen, hervorragenden Eigenschaften und Fähigkeiten Sugrivas und überzeugte Rama, seine Freundschaft zu suchen. Als Rama sich zu diesem Schritt entschloss, bot Hanuman den beiden an, sie auf seine Schultern zu heben und bis zum Gipfel der Bergkette zu tragen, wo Sugriva sich aufhielt. Sugriva hielt eine Konferenz mit den Führern ab und verkündete, dass, da es schon später Herbst sei, die Regenfälle kurz bevorstünden und die Affenhorden kaum dazu zu bringen seien, in Kälte und Sturm umherzuziehen. Deshalb schlug er vor, sie sollten sich an die Aufgabe machen, nach Sitas Aufenthaltsort zu suchen, sobald der Herbst vorüber sei. Er ließ diese Nachricht Rama und auch Lakshmana zukommen. Rama erkannte die Richtigkeit dieser Aussagen und stimmte dem Vorschlag zu. Die Brüder zogen sich auf den Berg Rishyamukha zurück und ließen sich dort nieder. Bald begannen die Regenfälle. Auf jeden Quadratzentimeter goss es vom Himmel wie aus Eimern. Es wurde für Lakshmana eine schwierige Aufgabe, auch nur Knollen und Früchte zur rechten Zeit für ihren Unterhalt zu besorgen. Sie konnten den Unterschlupf der Einsiedelei nicht verlassen. Sonnenlicht war kaum zu sehen. Der Regen hörte auf. Der Frühling kam heran. Die Erde leuchtete in strahlendem Grün. Gras spross überall und bald war die Erde mit einem vielfarbigen Blumenkleid bedeckt. Die Gier nimmt ab, wenn die Freude wächst. Und so verdampften auch die Wasser, als der Stern Agastya am Himmel erschien. Fühlen und Denken sind rein und klar, wenn Wünsche und Täuschungen verschwinden. Und so wurden auch die Flüsse klar und rein. Rama sagte zu Lakshmana: »Bruder, es ist wünschenswert, Sugriva jetzt zu ermahnen.« Lakshmana achtete diesen Befehl und bat Hanuman, der die Einsiedelei täglich besuchte, Sugriva an die versprochene Aufgabe zu erinnern. Hanuman war voller Eifer und begierig, die Anordnungen Ramas zu erfüllen. Deshalb gab er den Hinweis unverzüglich an Sugriva weiter. Und mit Erfolg. Sugriva rief die Anführer der Affenhorden zusammen und begann mit den Vorbereitungen. Er flößte jedem die Entschlossenheit und den Mut ein, die für die Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgabe erforderlich waren. Von dem Entschluss gedrängt, dass die Mission Erfolg haben musste, sandte er sie in alle Himmelsrichtungen aus. Mit der Leitung des ganzen Unternehmens betraute er Hanuman selbst. Von Hanuman geführt, jauchzte die ganze Affenversammlung Sugriva und Rama dem Herrn mit Jai-Rufen zu. Hanuman ging mit einer Gruppe von Gefolgsleuten in Richtung Osten. Sushena und Mandava gingen nach Norden. Sie suchten die Bergkette des Gandhamadana ab, den Gipfel des Sumeru, den Berg Arjuna, die Nilgiri-Berge und die dort befindlichen Höhlen, bis sie zuletzt das Ufer des nördlichen Meeres erreichten. Die Gruppe, die von Hanuman geführt wurde, war in gleicher Weise ernsthaft auf der Suche. Sie kümmerten sich kaum um Schlaf oder Nahrung. Sie waren bereit, ihr Leben Rama zu Füßen zu legen. Sie wünschten nur eins: Erfolg bei ihrer Aufgabe im Dienste Ramas. Vom Niedrigsten bis zum Höchsten hielt ein jeder die gleiche Treue, erfüllt vom gleichen Geist der Aufopferung. Mit dem Namen Rama, Rama, Rama auf den Lippen durchsuchten sie jeden Winkel und jede Ecke, jeden Gipfel und jedes Vorgebirge, jede Höhle und jedes Schlupfloch, jedes Tal und jedes Flussufer. Denn sie konnten in Gebiete und Orte eindringen, die Menschen nicht betreten können. Eines Tages erreichten sie das Ufer eines weiten Sees. Dort erspähten sie eine Frau, die tief in Meditation versunken war. In einer gewissen Entfernung warfen sie sich vor ihr zu Boden. Die Frau öffnete die Augen, und als sie sie in ihrem erschöpften Zustand erblickte, sagte sie: »Affen, ihr scheint sehr müde und hungrig zu sein. Erfrischt euch mit diesen Früchten.« Und sie gab ihnen reichlich zu essen. Als sie sich um sie herumgesetzt hatten, erfuhr sie von der Mission, in der sie unterwegs waren. Sie sagte, sie selber sei dabei, zu dem heiligen Ort zu gehen, an dem Rama wohne. »Hört meine Geschichte«, sagte sie. »Mein Name ist Svayamprabha. Ich bin die Tochter eines Himmelsbewohners, eines Gandharva. Ich habe eine Freundin, die Frau eines Gandharva, namens Hema. Als ich mit meinen Übungen beschäftigt war, erschien Brahma vor mir und fragte mich, ob ich etwas brauchte. Er versicherte mir, dass er mir meinen Wunsch erfüllen werde. Da erwiderte ich: Ich möchte Gott als Menschen sehen, wie er über die Erde geht. Er sagte: Bleibe hier allein. Zu gegebener Zeit wird eine Zahl mächtiger Affen hier eintreffen und auf deine Bitte hin hier eine Rast einlegen. Über sie kannst du von Rama erfahren, der Gott ist in menschlicher Gestalt. Später wirst du Rama selbst sehen. Oh, dieser Wunsch geht in Erfüllung. Das erste und das zweite Zeichen dieser Erfüllung sind schon offenbar. Das erste ist eure Ankunft. Das zweite ist euer Bericht von der Geschichte Ramas und dem Ort, wo er sich aufhält. Nun bin ich so glücklich, als hätte ich schon das dritte erhalten, nämlich den Anblick Ramas.« Die Frau geriet in höchste Ekstase. Sie vergoss darüber Tränen der Freude. Auch die Affen waren tief bewegt und vergossen Freudentränen. Inzwischen hatte die Frau die Augen geschlossen und begann, in sich zu gehen. Dann brach sie das Schweigen mit der Ankündigung: »Ihr Affen,
an einem Meeresufer in einer schönen Stadt, mitten in einem bezaubernden Garten, allein und ganz auf sich gestellt, beweint Sita ihr Schicksal. Ihr werdet sie zweifellos sehen, seid dessen versichert, zieht mit Zuversicht und Mut weiter.
Während ihrer Reise versanken die Affen eines Tages in Schwermut und seufzten.
Wehe, von der Zeit, die uns von unserem Meister Sukriva zugewiesen wurde, sind nur noch 2 Tage übrig und wir haben noch keine Spur von Sita.
Angada und die anderen klagten über ihr Schicksal und gerieten in Verzweiflung. Tränen kullerten ihre Wangen hinab. Sie standen nun am Ufer des Meeres und waren traurig, dass keiner von ihnen das Meer überqueren konnte, um die Suche fortzusetzen. So saßen sie in Gruppen im Sand und grämten sich vor Enttäuschung. Jambavan, der alte Führer, belehrte Angada auf vielerlei Weise.
»Warum grämst du dich? Wir haben unser Bestes getan. Wir haben alle Orte abgesucht und unsere Pflicht auch nicht im geringsten vernachlässigt. Wir haben nicht einen einzigen Augenblick mit Müßiggang vergeudet und uns nicht einmal um Essen und Trinken gekümmert. Wir sind unablässig mit der Suche nach Sita beschäftigt gewesen. Sukriva, unser Meister und Herrscher, mag nicht Zeuge unseres Tuns und Handelns sein. Aber glaube mir, Rama sieht es. Und Rama wird nicht so sein, dass er über uns irgendeine Strafe verhängt. Wir haben keinen Grund, Sukrivas Zorn zu fürchten. Weil es Ramas Aufgabe ist, lasst sie uns mit seinem Namen auf unseren Lippen und in Gedanken an seine Gestalt ausführen.
Während Jambavan in dieser Weise Angada tröstete und beruhigte, sprang ein riesiger alter Vogel das Ufer herauf, um die letzten Riten für seinen toten Bruder zu vollziehen. Er opferte Wasser, das durch Sesamkörner geweiht war, dem heiligen Meer. Die Affen versammelten sich um den Neuankömmling und fragten sich, ob er ein Rakshasa sei, der sich in diese Gestalt verwandelt hatte. Der Vogel jedoch begann als erster zu sprechen. Er sagte:
»Ihr Affen! Mein Name ist Sanpati. Ich und Jatayu sind Brüder. Als Adler, die wir sind, machten wir beide vor vielen Jahren einen Wettflug zur Sonne. Mein Bruder konnte die sengende Hitze nicht ertragen, als wir uns der Sonne näherten. So flog er zurück. Ein Gefühl von Stolz aber verleitete mich, den Flug fortzusetzen. Als ich Stufe für Stufe erklomm, wurden meine Flügel verbrannt und fielen ab. Ich stürzte wie ein Stein aus den Höhen des Himmels herab. Ein Weiser namens Chandrama kam zufällig des Weges und sah meine Not. Er setzte sich an meine Seite und lehrte mich ein gut Teil Weisheit durch das, was er sagte. Ich lauschte seinen Lehren, und mein Stolz löste sich in nichts auf. Er sagte zu mir: »O König der Vögel, höre auf meine Worte. Im Treta-Yuga, dem silbernen Zeitalter, das herannaht, wird sich Gott in menschlicher Gestalt inkarnieren. Seine Gemahlin wird von Ravana an einen unbekannten Ort entführt werden. Eine Armee von Affen wird ausziehen, um ihren Verbleib auszukundschaften. Dein Leben wird heilig und wertvoll werden, wenn du diese Kundschafter Gottes siehst, die in ihrer heiligen Mission unterwegs sind. Du kannst versichert sein, dass es so ist. Denn genau in dem Augenblick werden dir deine Flügel in voller Stärke wieder wachsen. Deine Pflicht wird sein, ihnen Nachricht zu geben bezüglich des Ortes, an dem Sita gefangen gehalten wird. Heute kam ich zu diesem Ort am Meer, um die letzten Riten für meinen Bruder Jatayu zu vollziehen. Als ich euch sah,
fielen mir die Worte des Weisen ein, die dieser vor so langer Zeit ausgesprochen hatte. Warum? So wie ich mich daran erinnerte. Seht, seine Worte sind wahr geworden.
Da riefen die Affen begeistert aus:
Sanpati, lass deine Lebensgeschichte beiseite. Unsere Zeit ist fast um. Lass uns schnell das Versteck wissen, wo Sita ist. Sage uns, was du weißt, was ihr geschah.
Sanpati verlor keine Zeit mit Einzelheiten. Er sprach:
Ihr Affen, eines Tages, als ich ungeheuren Hunger litt, rief ich meinen Sohn Suparna an meine Seite und sagte zu ihm: Sohn, fliege schnell, besorge mir etwas zu essen. Ich bin alt, ich bin hungrig. Auch sind meine Flügel abgefallen. Als er meine Not sah, flog er in den Wald, aber er kehrte nicht zurück. Meine Angst um ihn verdrängte die Qualen des Hungers. Schließlich erschien er mit einer Menge Wildbret. Mein Hunger ließ mich die Zurückhaltung vergessen, die für ein weises Geschöpf natürlich ist. Ich war über die ungehörige Verzögerung wütend und beschloss, meinen Sohn mit einem Fluch zu belegen. Mein Sohn, der das befürchtet hatte, umklammerte flehentlich bittend meine Füße und sagte: Vater, ich habe nicht einen einzigen Augenblick vertan, als ich fort war. Bitte erhöre mein Flehen. Verzeih mir die Verzögerung, die unvermeidbar war. Er legte das Wildbret vor mich hin, und als ich es verzehrt hatte und mein Hunger gestillt war, bat ich meinen Sohn, mir den Grund für die Verzögerung zu erzählen. Er sagte: Als ich zum Wald flog, eilte ein Wesen mit 10 Köpfen und 20 Händen an mir vorbei. Bei ihm war eine Frau von unbeschreiblicher Schönheit. Sie weinte und klagte herzzerreißend. Ich wusste, dass jenes Wesen so etwas wie ein Ungeheuer war, und so griff ich es an. Ich schaute auf die Frau im Wagen. Sie rief immerzu nur den einen Namen aus: Rama, Rama, Rama. Kein anderes Wort kam aus ihrem Munde. Meine vergeblichen Versuche, das Ungeheuer aufzuhalten und die Frau zu retten, haben die Verzögerung verursacht. Als ich diese Worte hörte, schämte ich mich sehr, weil ich meine Flügel verloren hatte und weil ich alt geworden war, und mich überkam großer Kummer. Ich vermutete, dass das Ungeheuer ein Rakshasa war. Deshalb fragte ich meinen Sohn, in welcher Richtung dieses 10-köpfige Ungeheuer sich bewegt habe. Er antwortete, es habe die südliche Richtung eingeschlagen. Sogleich rief ich aus: Wehe! Das Ungeheuer ist jener Ravana, den der Weise erwähnt hatte, und die Frau ist die göttliche Mutter Sita. Es gibt keinen Zweifel. Das Ungeheuer hat sie wie ein Hund, wie ein Fuchs gestohlen und eilt nun mit seiner Beute davon. Ich schnappte vor Wut mit dem Schnabel. Was konnte ich sonst tun?
So erklärte Sanpati, was geschehen war und was er von dem Vorfall wusste.
Ich habe die Ankunft der Armee der Affen erwartet, wie es der Weise mir angekündigt hatte. Ich hoffte jeden Tag, dass sie mir über den Weg laufen würde. Heute wurde meine Bitte erfüllt. Mein Leben ist geheiligt.
Dann verkündete Sanpati:
O Vanaras, die Stadt von Lanka liegt auf dem 3-gipfeligen Hügel am Ufer des Meeres. Diese Stadt hat viele bezaubernde Gärten und Parks. In einem solchen Garten befindet sich Sita im Wald Ashokavana und beweint ihr Schicksal. Sie wartet auf eure Ankunft, zieht also weiter in Richtung Süden.
Angada fragte den Vogel, wie er erfahren habe, dass Sita im Ashokavana unter einem Baum sitze und sich über ihr Unglück gräme. Sanpati antwortete, dass der Blick eines Adlers über ein Gebiet von etwa 3000 Meilen reiche und dass er, wenn er durch sein Alter nicht behindert wäre, ihnen bei ihrer Mission bestimmt noch mehr helfen würde. Das Problem war jetzt, über den Ozean zu kommen. Sanpati sagte:
»O Vanaras, ihr könnt bei der Aufgabe, die euch von Rama gestellt wurde, Erfolg haben, wenn einer unter euch ist, der die Kraft und Geschicklichkeit besitzt, über eine Entfernung von 800 Meilen zu springen.«
Als er das sagte, wuchsen die Flügel von Sanpati und schlugen ein wenig. Er konnte ein kleines Stück hüpfen, und innerhalb kurzer Zeit konnte er tatsächlich wieder fliegen. Die Worte des Weisen hatten sich bestätigt. Sanpati war über seine wiedergewonnenen Flügel baß erstaunt. Er sagte:
»Ihr tapferen Vanara-Helden, um den Befehl Ramas auszuführen, habt ihr die Suche mit großer Tüchtigkeit und Begeisterung durchgeführt. Und ihr habt nicht einmal Hunger und Durst erlaubt, eure Bemühungen zu behindern. Ihr habt festen Glauben und tiefe Hingabe gezeigt. Ihr habt oft euer Leben riskiert, während ihr auf der Suche wart. Rama ist es, der euch die Ausdauer und die Kraft gegeben hat. Er lässt seine Aufgabe durch euch ausführen. Eure Pflicht ist es jetzt, über ihn zu meditieren und aus vollem Herzen zu ihm zu beten. Wenn das geschehen ist, könnt ihr mit Sicherheit Sita sehen und Rama Genugtuung verschaffen. Mit seiner Gnade könnt ihr mit Leichtigkeit über den Ozean springen, Sita sehen und Ramas Herz erfreuen. Die Freude, die wir im Herzen Gottes bewirken, ist das Einzige, was zu erreichen sich lohnt. Was können wir von einem Leben sagen, das Gott diese Gabe nicht darbringt? Nur diejenigen, die nach den Richtlinien leben, die von Gott niedergelegt sind und die durch ihre Taten seinen Wunsch ausführen, sind etwas wert. Der Rest ist wert und nutzlos. Sie verzehren nur kostbare Nahrung, ziehen umher und sind eine Last für die Erde.«
Mit diesen Worten schwang sich Sanpati hoch und flog davon. Die Affen, die ihn fortfliegen sahen, waren freudig überrascht über das plötzliche Wiedererstarken seiner Kräfte. Sie sprachen untereinander, dass Rama das Unmögliche bewirken könne. Wie man so sagt, der Stumme kann sprechen. Der Lahme kann Berge erklimmen. Der flügellose Sanpati hatte seine Flügel zurückerhalten und konnte allein durch die Gnade, die er durch das Rezitieren des Namens gewonnen hatte, in den Himmel fliegen. Durch Sanpatis Worte wurden die Affen in die Lage versetzt, die Dinge richtig zu sehen und zu erkennen. Jeder einzelne ihrer Anführer begann, seine Stärke und Springfähigkeit zu schätzen. Da wandte sich Jambavan folgendermaßen an sie:
»Freunde, das Alter hat mich in die Knie gezwungen. Meine Fertigkeiten und Kräfte haben nachgelassen. Irgendwie gestärkt durch die Freude, die Befehle Ramas auszuführen, und ermutigt durch seine Segnungen, bin ich bis zum heutigen Tage in der Lage gewesen, mit euch umherzuziehen. Ich war im Vollbesitz meiner Kräfte und der Intelligenz und im besten Mannesalter, als der Herr sich als Avatar Vamana inkarnierte und sich in die Riesengestalt Trivikrama verwandelte.«
Als sie das hörten, versammelten sich die Vanaras um Angada, den Kronprinzen ihres Reiches.
»O Prinz«, sagten sie, »suche nach geeigneten Mitteln. Entscheide, wer von uns es versuchen muss, über den Ozean zu springen.«
Da berief Angada eine Vollversammlung aller Vanaras ein und gab bekannt, dass er über die Fähigkeiten eines jeden hinsichtlich dieses Unternehmens unterrichtet werden wollte. Daraufhin erhob sich Vikata und sagte:
»Ich kann äußerstenfalls 250 Meilen weit springen.«
Nila erklärte:
Prinz, ich kann es schaffen, einen Sprung über 350 Meilen zu machen, aber ich bedauere, dass ich nicht in der Lage sein werde, diese Entfernung auch nur um Fingersbreite zu überschreiten.
Durdara erhob sich als Nächster und sagte, er könne leicht eine Entfernung von 400 Meilen überspringen. Nala trat vor mit weit ausschwingenden Armen und sagte, er könne 500 Meilen weit springen. Während dieses wetteifernde Prahlen und Angeben so weiterging, erklärte Angada,
»Hört! Ich kann einmal über diesen Ozean springen, aber ich habe meine Zweifel, ob ich genug Kraft hätte, wieder zurückzuspringen. Man muss nicht nur das andere Ufer erreichen, man muss dort, wenn nötig, noch mit den Rakshasas kämpfen. Das würde mich noch schwächer machen und ich hätte nicht mehr genug Kraft übrig. Ich fürchte, mein Kraftvorrat würde nicht für alle drei Unternehmungen ausreichen.«
Als Angada diese entmutigenden Worte sprach, erhoben sich alle führenden älteren Affen gleichzeitig und sagten,
»Prinz, du bist der Erbfolger unseres Königreichs. Die Diskussion, ob du in der Lage bist, diesen Auftrag zu übernehmen, ist unerheblich. Es ist nicht recht und angemessen, dass du zum Land der Rakshasas hinüberspringst. Das geht gegen die Regeln des Königtums. Dies ist eine Aufgabe, die du einem Diener des Königreiches zuweisen musst. Wenn du Millionen von Dienern hast, die begierig sind zu tun, was du befiehlst, ist es nicht recht, dass du erwägst, die Aufgabe selbst zu übernehmen.«
Jambavan meinte, dass irgendein anderer mit diesem Auftrag betraut werden könnte. Angada sah in die Runde, und als sein Blick auf Hanuman fiel, sagte er,
»O Sohn des Windgottes, du bist der ergebene Diener Ramas. Deine Hingabe ist in der Tat tief. Du wurdest als erster von uns allen mit Ramas Anblick gesegnet. Durch deine Intelligenz, dein Verhandlungsgeschick und deinen moralischen Anspruch hast du zwischen Rama und unserem Herrscher Sugriva Freundschaft geschaffen. Und jetzt, da wir hinsichtlich der Ausführung der Mission Ramas in Schwierigkeiten stecken, bewahrst du Schweigen. Es fällt mir schwer, die Bedeutung deines Schweigens zu verstehen.«
Angada pries Hanuman noch höher und sagte,
»Es gibt kein Abenteuer, das du nicht erfolgreich bestehen kannst. Du bist stark, du bist hochintelligent, du bist mit allen Tugenden versehen. Wäge deine Fähigkeiten und Vorzüge ab und erhebe dich.«
Die Worte Angadas erfüllten Hanuman mit seiner ehemaligen Kraft. Er erhob sich mit einem Ruck und sagte,
»O Vanaras, bleibt hier, ihr alle, und wartet auf meine Rückkehr. All diese Tage, die ihr auf der Wanderschaft durch die Berge und Täler, Dschungel und Ebenen wart, hattet ihr keine Zeit, ein bisschen zu ruhen. Esst Früchte und Knollen, die es hier gibt, und lasst euch nieder. Ich werde sofort den Ozean überspringen und nach Lanka gehen, Sita besuchen und zurückkommen. Ich habe nichts anderes zu tun, als Ramas Befehl auszuführen. Wie sonst könnten wir unser Leben wertvoll machen, als dadurch, dass wir seine Gnade gewinnen?«
Mit diesen Worten erhob er vor der riesigen Versammlung der Affen seine gefalteten Hände zum Gruß. Er nahm von Angada, dem Kronprinzen, Abschied. Die Affenhorden erhoben wie aus einem Munde den Schrei,
»Jai Rama! Sieg für Rama!«
Hanuman stellte sich Ramas herrliche Gestalt bildlich vor, und mit einem Sprung hinauf zum Himmel war er fort und über das Meer. Unfähig, dem gewaltigen Luftsog zu widerstehen, der durch den Sprung und den Flug verursacht wurde, wurden Bäume auf den Bergen entwurzelt und fortgetragen. Die Wucht seines Absprunges war so groß, dass der Gipfel, auf dem er gestanden hatte, in die niederen Regionen versank. Als das Meer ihn über sich fliegen sah, dachte es bei sich,
Dieser Hanuman ist ein Diener Ramas. Er ist in der Mission Ramas unterwegs. Oh, der Glückliche! Er hat die Kraft und Intelligenz, die notwendig sind, um in dieser Mission Ramas den Sieg zu erringen. Er ist in der Tat der Erste unter denen, die Rama lieben und ihm folgen.
Das Meer tobte vor Freude, die es beim Anblick des dahinfliegenden Hanuman empfand. Der Gipfel Mainaka, der unter dem Meer lag, erhob sich aus den Wassern, denn er wünschte, der Person zu dienen, die mit dem Dienst für den Herrn befasst war. Er sagte: »O Sohn des Windgottes, es wird dich erschöpfen, die volle Entfernung in einem Sprung zu überbrücken. Bitte ruhe dich für eine Weile auf meinem Kopf aus und gewähre mir das Glück, an dem Dienst, dem du dich hingibst, teilzuhaben.« Hanuman schenkte Mainakas Bitten sein Ohr, aber er hielt nicht an. Er berührte die Spitze als Anzeichen des Anhaltens und eilte weiter. Doch zuvor verbeugte er sich vor dem gastfreundlichen Gipfel in Dankbarkeit.
»Mainaka, ich bin für Rama unterwegs. Bis ich meinen Auftrag erfüllt habe, kann ich keinen Gedanken an Ruhe und auch keinen an Essen und Trinken verschwenden. Es ziemt sich nicht für mich, auf meinem Weg eine Pause zu machen«, sagte er.
Etwas später stellten sich ihm der Schlangendämon Surasa und ein Ungeheuer namens Simhika in den Weg, aber Hanuman überwand sie und erreichte das Ufer von Lanka. Dort, im strahlenden Sonnenlicht, fand er viele Gärten und Anlagen, wie auch Vergnügungsgelände, die ihn vergessen ließen, wo er war. Er war erstaunt über die Menge der vielfarbigen Vögel, die in Schwärmen in den Parks hierhin und dorthin flogen. Hanuman erklomm einen Erdwall, der in der Nähe war, und dachte bei sich:
»Dies ist mir nicht aufgrund meiner Geschicklichkeit oder Kraft gelungen. Ich habe es nur der Gnade und dem Segen Ramas zu verdanken.«
In diesem Augenblick sah er in einer Entfernung einen wunderschönen Garten, gepflegt und in strahlendem Grün. Hanuman stieg herunter und stellte fest, dass er diesen Garten von unten nicht hatte entdecken können, weil er in einem Tal lag, das von hohen Gebäuden umgeben war. Im Nu erreichte er den Garten. Diejenigen, die ihn sahen, begannen zu rufen und ihn anzusprechen, denn seine Gestalt war für sie fremd und eigentümlich. Hanuman merkte das und fühlte, dass seine Gestalt ihn zu auffällig und zu aufsehenerregend machte. Deshalb nahm er eine winzige Größe an. Unbemerkt sprang er von Ast zu Ast, wobei er sich hinter Büscheln von Blättern verbarg und erreichte schließlich den Ashokavana. Dort sah er eine Frau unter einem Baum sitzen, schwach und zermürbt durch den Mangel an Nahrung und Schlaf. Grimmige Rakshasas saßen zur Bewachung um sie herum und drohten ihr, ihren Willen zu brechen und sie von ihrem Entschluss abzubringen. Währenddessen näherte sich dem Platz eine prächtige Reiterschaft, die von Trommeln und Trompetenbläsern angeführt wurde. Hinter ihnen konnte Hanuman eine königliche Gestalt erblicken, die außerordentlich prunkvoll gekleidet und mit Juwelen geschmückt war. Hunderte von Mädchen folgten und trugen Platten voller Juwelen, süßer und duftender Geschenke und feinster Seide. Hanuman beobachtete die Szene vom Wipfel eines nahestehenden Baumes aus, versteckt hinter grünem Blattwerk. Es war augenscheinlich Ravana, der da kam, denn er wandte sich an Sita und flehte sie an, sie möge ihm ihre Liebe schenken. Er versuchte, ihre Zusage durch Androhung grausamer Strafe zu erhalten. Hanuman hörte, wie er die Herumstehenden aufforderte, ihr Schmerz und Pein zuzufügen. Die zerbrechliche, schwache Frau hob während der ganzen Tirade nicht ein einziges Mal ihre Blicke zu ihm empor. Sie sagte nur:
»Narr! Abscheulicher, lasterhafter Bursche! Rama allein hat ein Recht auf mich, und kein anderer als Rama hat irgendein Recht. Ich werde diesen Körper in den Flammen des Kummers über die Trennung von ihm in Asche verwandeln.
Ich werde von meinem Entschluss niemals ablassen. Glaube mir das und nimm dich in Acht.
Hanuman hörte diese mit Nachdruck geäußerten Worte und erkannte, dass diese Frau Sita war und keine andere. Er fand Frieden und Ruhe in diesem Wissen. Vor Enttäuschung und Ärger über die Niederlage wurde Ravana in seinen Worten sehr bald noch heftiger. Er gab ihr einen Monat Frist, um darüber nachzudenken und einzuwilligen. Die Reiterschaft und auch die Mädchen mit den Geschenken begleiteten ihn aus dem Garten zurück. Als sie alle gegangen waren, erhob Sita ihr Haupt zum Himmel und seufzte:
»Rama, ist noch kein Mitleid in dein Herz gedrungen? Warum hast du mich zu dieser Qual verurteilt? Wann soll ich hiervon befreit werden?«
Und sie brach in Schluchzen aus. Hanuman nutzte die Gelegenheit. Er sprang von seinem hohen Sitz auf einen niedrigen Zweig und ließ genau vor Sita den Ring fallen, den Rama ihm gegeben hatte. Er fiel wie eine reine, leuchtende Flamme herab. Währenddessen rief Hanuman fortwährend in ekstatischer Glückseligkeit: »Rama, Rama!« Entgeistert starrten sie das Augen auf den Ring.
»Ist es wahr? Oder träume ich? Kann es wahr sein? Wie kann der goldene Ring vom goldenen Finger meines Herrn in Lanka zu finden sein? Ist das Rakshasa-Magie oder bloße Halluzination? Nein, ich sollte nicht länger zögern, wenn ich ihn als den Ring meines Herrn erkannt habe, ihn in meine Hand zu nehmen. Es wäre eine Sünde, wenn ich es unterließe, ihn anzufassen.«
Indem sie das sagte, nahm sie den Ring und legte ihn voller Verehrung auf ihre Augenlider. Tränen der Dankbarkeit flossen aus ihren Augen.
»Rama, gewährst du mir deinen Darshan, die Freude deiner Gegenwart durch diesen Ring?« sagte sie und hob ihren Kopf.
Da sah sie einen kleinen Affen auf einem Zweig des Baumes sitzen und in tiefer Hingabe ständig »Rama, Rama« wiederholen. Blitzartig erinnerte sie sich der Vorfälle in Trichatas Traum, die sie erzählt hatte.
»Oh, es scheinen bald gute Tage zu nahen. 10 Monate habe ich den Namen Ramas in diesem Lanka nicht gehört. Heute darf ich ein lebendes Wesen sehen, das diesen heiligen Namen wiederholt. Und ich empfing den heißgeliebten Ring meines Herrn«, frohlockte sie.
Sie konnte vor freudiger Erregung nicht an sich halten. Sita, die schon lange mit keinem Fremden mehr gesprochen hatte, schaute auf die Affengestalt und redete sie folgendermaßen an.
»O Affe, wer bist du? Woher kommt dieser Ring?«
Sie konnte zu dem Affen nicht volles Vertrauen fassen, denn sie war seit Monaten durch Tricks und Verwandlungen getäuscht worden. Sie befragte den Affen auf verschiedene Weise, um seine Glaubwürdigkeit zu prüfen. Immer wieder fragte sie ihn nach Ramas Wohlergehen, und bei dem Gedanken, dass er allein im Wald war, stürzten Ströme von Tränen aus ihren Augen. Ständig schwankte Sita zwischen Freude und Kummer hin und her. Hanuman beobachtete ihre Not. Er konnte sie von dem Band der Liebe und Treue nicht ausschließen, das ihn mit Rama verband. Er erzählte von Ramas Abstammung und von seinen Heldentaten, wie auch seine eigene Geschichte, bis er Rama begegnete. Als sie dieser Erzählung lauschte, fühlte sie sich so glücklich, als stünde Rama selbst vor ihr. Sie konnte sich Rama in Ayodhya vorstellen und wie er im Wald neben ihr stand. Sie fühlte sich so erhoben, dass sie sich und ihre Lage vergaß. Bald kam sie wieder zu sich und wusste, wo sie war. Sie sagte:
»O Affe, ich bin froh, dass du mir das alles erzählt hast, aber lass mich dir eine Frage stellen. Wie hast du es fertiggebracht, diese schwer bewachte Stadt zu betreten, obwohl du nur ein kleiner, schwacher Affe bist?
Wie konntest du der Gefangennahme durch die Rakshasas entrinnen und diesen Ort ausfindig machen und zu mir kommen?
Hanuman erwiderte: Mutter, welche Fertigkeit und Stärke habe ich? Ich bin der Diener Ramas, sein Sklave. Er lässt mich alles tun, was er wünscht oder verlangt. Ohne ihn könnte ich nicht einen einzigen Augenblick länger leben. Ich bin eine Marionette in seinen Händen. Ich spiele so, wie er die Fäden zieht. Ich habe keinen eigenen Willen. Dann ließ sich Hanuman ausführlich über die Herrlichkeit Ramas aus und tat seine Hingabe und Aufopferung in äußerst eindrucksvoller Weise kund. Es war im höchsten Maße aufregend, seinen Worten zu lauschen. Rama hatte Hanuman für das Gespräch mit Sita einige Ereignisse erzählt, von denen sonst niemand wusste. Er hatte gesagt: »Es kann sein, dass Sita deinen Worten nicht glauben mag. Sie mag Zweifel an deiner Wahrhaftigkeit hegen. Dann kannst du sie an diese Ereignisse erinnern, die nur ihr und mir bekannt sind.« So begann Hanuman, von den folgenden besonderen Vorfällen zu berichten. »Mutter Sita, er hat mich gebeten, dir von den Versuchen zu erzählen, die jene bösartige Krähe unternommen hat, um dir eine Verletzung zuzufügen, und von seinem Bemühen, dich zu retten und jenen Dämon zu töten.« Darauf weinte Sita laut und sagte:
»Hanuman, warum zögert Rama, der so lieb zu mir war, mich aus dieser Qual zu befreien? Rama ist der Ozean der Barmherzigkeit, ja. Aber warum hat er meinem Geschick gegenüber ein so hartes Herz? Nein, nein, ich habe Unrecht. Rama ist die Verkörperung des Mitgefühls. Er muss eine Rolle spielen, zu der diese augenscheinliche Hartherzigkeit gehört. Das ist alles. Hanuman, du bist kein gewöhnliches Wesen. Rama gesellt sich nämlich nicht so eng zu gewöhnlichen Lebewesen. Er würde auch seinen Ring nicht einer niederen Person mitgeben. Wie glücklich kannst du sein, dass du sein Bote bist. Zeige mir einmal deine volle Statur und Gestalt.«
Da sprang Hanuman auf den Boden und stellte sich in Anbetung mit gefalteten Händen vor Sita hin. Als Sita ihn zu einer riesigen und schreckenerregenden Größe anwachsen sah, vermutete sie halb, dass es ein dämonischer Trick sei. Sie schloss ihre Augen und wandte sich zur Seite. Hanuman, der ihre Furcht sah und den Verdacht ahnte, der dieser Furcht zugrunde lag, sagte: »Mutter, ich bin weder Ravana noch sonst ein teuflischer Rakshasa. Ich bin der treue Diener Ramas, dessen reiner, heiliger Körper von unvergleichlichem Glanz ist. Er ist der wahre Atem meines Lebens. Glaube mir, ich spreche die Wahrheit. In der Vermutung, du könntest kein Vertrauen dazu haben, dass ich wirklich sein Bote bin, zog er diesen goldenen Ring von seinem Finger und legte ihn in meine Hände, damit du ihn bekämest. Mutter, sei nicht ängstlich oder besorgt. Setze dich auf meinen Rücken, und ich werde dich im Nu dorthin bringen, wo Rama und Lakshmana auf Nachricht von dir warten.« Hanuman bat auf vielerlei Weise um die Annahme seines Vorschlags. Aber Sita entgegnete:
»Hanuman, ich bin in der Tat sehr froh, dich so sprechen zu hören. Ich bin in Kummer über die Trennung versunken und quäle mich. Deine süßen Worte geben mir Trost, wie ihn ein Boot bei stürmischer See bietet. Aber weißt du nicht, dass ich niemals jemand anderen als meinen Herrn berühren werde? Wie könnte ich da auf deinem Rücken sitzen? Überlege das.«
Diese Worte Sitas waren eine scharfe Absage, die Hanuman ins Herz trafen, und seine Unzulänglichkeit und seinen Stolz, ihr einen entehrenden Schritt vorgeschlagen zu haben, enthüllten. Aber Hanuman erholte sich bald und sagte: »Mutter, bin ich nicht dein Sohn?
Was ist schlecht daran, wenn der Sohn die Mutter auf dem Rücken trägt? Welche üblen Folgen kann das haben?«
Er untermauerte seine Idee mit verschiedenen Argumenten. In Erwiderung darauf erklärte Sita:
»Hanuman, natürlich, für mich und für dich sind die Gefühle von Mutter und Sohn wirklich. Aber stelle dir vor, was die Welt davon denken wird. Wir müssen auch diesen Aspekt bedenken, nicht wahr? Wir müssen so leben, dass wir Vorbilder für das Leben der anderen sind.«
Wieder und wieder drängte Hanuman: »Mutter, warum dieses Gefühl des Getrenntseins? Wozu Tage und Monate in Schmerz und Pein verbringen? Bitte, setz dich auf meinen Rücken und ich werde dich im Nu zu Rama bringen.«
Sita sah Hanumans Bestreben, sich trotz ihrer moralischen und spirituellen, das Gesetz und die Welt betreffenden Argumente in diesem Punkte durchzusetzen. Sie entschied deshalb, ein weiteres Gespräch hierüber mit einer scharfen Bemerkung zu beenden. Sie sagte:
»Hanuman, bist du jemand, der strikt den Befehlen Ramas gehorcht, oder bist du das nicht?«
Hanuman erwiderte:
»Ich bin es. Ich würde lieber mein Leben lassen, als den Befehlen Ramas zuwiderhandeln oder seinen Anordnungen nicht zu gehorchen.«
Er schlug sich mit der Faust auf die Brust, um seiner Erklärung Nachdruck zu verleihen.
»Nun, betrachte Folgendes. Hat Rama dir befohlen, mich zu suchen und ihm Nachricht zu bringen, wo du mich gefunden hast? Oder hat er dich aufgefordert, mich mitzunehmen?«
Auf diese Frage hin wurde Hanuman schweigsam. Er konnte seine Argumente nicht weiter vorbringen.
»Mutter«, sagte er, »ich habe über die Folgen meines Vorschlags so tief nicht nachgedacht. Ich bitte nochmals um Verzeihung.«
Von diesem Augenblick an brachte er die Angelegenheit niemals wieder zur Sprache.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge dieser Sendereihe können Sie miterleben, wie die Affen eine Brücke über den Ozean bauen, um Sita aus Lanka zu befreien. Es steht die große Schlacht zwischen den Verehrern Ramas und den Heeren der Dämonen bevor und der Kampf zwischen Rama und Ravana. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Online-Shop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland, Moderation Inge Sadai. Wir freuen uns, Sie am 1. und 3. Sonntag des nächsten Monats, 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung zu begrüßen. Om Sai Ram.